So, die sind doch alle wach. Ich hatte heute Morgen keinen Soundcheck. Ist okay? Sehr gut. Ihr könnt mich alle hören. Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Es ist schön, euch zu sehen und noch viel schöner mit euch Gottes Wort zu teilen. Vielleicht sehe ich hier ein bisschen müde aus, Augenringe. Gestern eine Trauung gemacht, haben Hochzeit gefeiert und Jesus hat mir gezeigt, Hochzeit muss man richtig feiern. Ich sehe sogar ein paar Leute hier, die auf der Hochzeit waren. Sehr gut, sehr vorbildlich. Genau, aber ich bitte nochmal zu Beginn, ja? Jesus, wie schön ist es, in deinem Haus zu sein, in deiner Gegenwart, dir zu singen, aber auch von dir zu hören. Danke, dass du ein Gott bist, der spricht, ganz besonders durch dein Wort. Und ich danke dir, dass du es uns gegeben hast, damit wir das Leben haben in Fülle, nicht weniger, Herr. Das hast du uns zugesagt. Und deswegen bitte ich dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort heute Morgen zu verkündigen und dass du unsere Herzen dafür öffnest, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Amen. Die Folie ist aber noch angekommen, oder? Die Predigtfolien? Okay. Also, als ich mich für das heutige Thema vorbereitet habe, musste ich an eine Situation denken, die schon mehr als 10 Jahre ist sie her, bevor ich 2015 mit meiner Frau Oldenburg verlassen habe und nach Augsburg gezogen bin, haben wir als Gemeinde einen Prozess gestartet. Und dabei hatten wir Hilfe von einem professionellen Team und wir wollten ortsrelevant werden. Also wir wollten Gott fragen, wie wir nicht nur durch das Wort oder durch Lobpreis oder das, was wir hier in den Gottesdienst machen, sondern ganz besonders, wie können wir durch unsere Taten den Nöten unserer Umgebung begegnen. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich glaube, es war ziemlich am Anfang der Prozessphase. Da haben wir uns als Gemeinde hier versammelt, waren nicht alle da, aber alle, die dazu Lust hatten, gesagt haben, wir wollen ortsrelevant werden, kamen zusammen und wir haben erstmal gebetet, bevor wir dann so in analytische Prozesse gegangen sind und wollten damit Gott fragen, Gott, wenn du hier schon etwas anstoßen möchtest, bevor wir irgendwie in Analysen gehen, dann sprich. Und dann sind wir ins Gebet gegangen. Und während ich mit meiner kleinen Gruppe gebetet habe, hat Gott mir etwas gezeigt. Etwas Bildliches. Normalerweise höre ich immer Dinge von Gott oder bekomme Eindrücke. Also Bild ist schon was Seltenes bei mir, aber es war sehr eindrücklich. Und ich habe gesehen, wie die Gemeinde mit ausländischen Kindern Fußball gespielt hat. Und ich so im Gebet, ja, was ist das denn? Menschen, die mit ausländischen Kindern Fußball spielen. Ist das irgendwas? Ich habe Migrationshintergrund, dass ich mir einfach wünsche, dass wir hier mehr Ausländer in der Gemeinde haben. Weil zu der Situation war für mich eins sicher. Unsere damals noch mehr überwiegend deutsche Gemeinde hatte null Draht zu dieser Gruppe. Und auch unsere Umgebung, die wir irgendwie erreichen wollten, hat dieses Szenario null hergegeben. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und trotzdem habe ich es geteilt, aber dem wurde da nicht so nachgegangen und der Prozess ist gestartet und ich habe sowieso die Biege gemacht. Ich habe gesagt, es ist eure Sorge, ich gehe jetzt schön nach Augsburg, mache dort Gemeinde. Und 2016, das war so 1 bis 2 Jahre später, saß ich in Augsburg am Computer, ging damals noch auf Facebook und dann scrollte ich, so wie man das so macht. Und dann sah ich, dass jemand aus der Oldenburger Gemeinde etwas gepostet hatte. Unsere Gemeinde spielt Fußball mit Flüchtlingskindern. Ja. Ihr klatscht, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, dass dieses Bild wirklich Realität geworden ist. Aber ich musste erstmal vor Gott gehen. Und ich musste erstmal Buße tun. Also Gott um Vergebung bitten, denn mein Umgang mit dem Bild damals hat mir gezeigt, nicht nur, dass ich unserer Gemeinde, ich war ja Teil davon, das einfach nicht zugetraut habe, dass wir irgendwo in Ghettos oder was weiß ich was mit Kindern, ausländischen Kindern Fußball spielen, sondern ich habe es Gott nicht zugetraut, dass er dazu die Möglichkeit hat, das umzusetzen. Ich habe an einen kleinen Gott geglaubt. Aber es hat mir auch gezeigt, dass wenn Gott etwas tun möchte, das auch in die Tat umsetzt. Und egal, was ich gerade sehen oder mir vorstellen kann, er tut es. Und dafür braucht er keine Superhelden, sondern das, was er umsetzen möchte, kann er durch ganz einfache Menschen wie dich und mich umsetzen. Und wisst ihr, mit diesen Worten hat Gott auch damals das Volk Israel erinnert, als er ihnen nochmal klar gemacht hat, warum hat er sie erwählt. Und er sagt wortwörtlich, ich kriege es jetzt nicht mehr eins zu eins hin, aber so im Gedanken, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr das größte, stärkste Volk seid, sondern das kleinste seid ihr. Ich habe euch erwählt, weil ich mich für euch entschieden habe. Und weil ich es euren Vorfahren versprochen habe, deswegen setze ich meinen Plan durch euer kleines Volk um. Und so ist es auch, wenn ich auf die Zeit 2015, 2016, 2017 zurückschaue. Es war keine einfache Zeit, auch für uns als Land. Und doch war es eine besondere Zeit, weil Gott seine Gemeinden und so viele Menschen auf unterschiedlichste Weise gebraucht hat, um der Not der Menschen zu begegnen. Unglaublich. Und wir beschäftigen uns gerade mit dem Heiligen Geist. Wir beschäftigen uns mit dem von Jesus versprochenen Helfern, der uns in ein Leben führen möchte, das von einer ganz anderen Dimension gekennzeichnet ist. Und ihn wollen wir kennenlernen. Wer ist er eigentlich? Und wir wollen herausfinden, wie wir ihm mehr Raum in unserem Leben ermöglichen können. Denn der Heilige Geist ist es. Er ist es, der Gottes Möglichkeiten in unserem Leben umsetzt. Und ich möchte mal heute mit einem kleinen Abschnitt aus Epheser 4 starten. Und da sagt der gute Paulus, jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Von ihm heißt es in den Heiligen Schriften, er ist in den Himmel hinaufgestiegen und hat gefangen genommen, was uns gefangen hielt. Er hat den Menschen Gaben ausgeteilt. Gott ist ein Gabenschenker. Wusstest du das eigentlich? Gott ist ein Gabenschenker. Er sorgt nicht nur dafür, dass es dir gut geht. Er hilft dir nicht nur, dass du gut in deinem Leben klarkommst, sondern er hat jedem von uns Anteil an Gaben gegeben. Und wenn wir uns den biblischen Zustand anschauen, warum er das tut, warum er ein Gabenschenker ist, dann entdecken wir auch warum. Denn dasselbe Bild, was wir 2015 zum Beispiel mit der Flüchtlingswelle erlebt haben, ihr Lieben, das ist der normale Zustand unserer Welt. Sie ist zerrissen und traumatisiert. Und wenn wir so schauen, dann denken wir, ach, den meisten geht's doch irgendwie gut, aber wie viele Menschen wissen nicht, warum sie auf dieser Welt sind? Wie viele Menschen wissen nicht, wer sie sind? Hey, wo sie hingehören, wo ihr Zuhause ist und wo sie einmal hingehen werden. Wisst ihr, unsere Welt, die hat heutzutage so viel Wissen. Alles finden wir im Internet. Aber woran es in dieser Welt so stark mangelt, das ist Sinn. Der Welt mangelt es so sehr an Sinn. Und so sehr ist sie auf der Suche, aber so sehr ist die Welt auch darin verrannt, sich ihren eigenen Sinn zu schaffen. Und wisst ihr, mitten in dieser Zerrissenheit, mitten in dieser Welt voller Traumas, zwischen Schutt und Zerbrochenheit, hat Gott sein Auffanglager, seine Gemeinde aufgestellt. Die Gemeinde ist nicht nur der schöne Ort, wo wir Sonntag kommen und Gott feiern, sondern sie ist der Zufluchtsort für verletzte und heimatlose Menschen. Sie ist der Ort, wie du und ich es auch vielleicht schon erfahren haben, ein Ort, wo Menschen ein Zuhause und Identität finden sollen. Magst du mir einmal mein Wasser geben? Lieben, Gottes Sehnsucht, dieser Welt und ihrer Not zu begegnen, ist so tief. Gott sehnt sich so sehr danach, diesen Menschen in dieser Welt zu begegnen, ihnen zu zeigen, dass es Hoffnung gibt, ihnen zu zeigen, dass das, was sie erleben, nicht das Ende ist. Das wünscht er sich so sehr. Und jeder von uns hat dafür eine Aufgabe. Jeder, du und ich. Jeder, der gesagt hat, Jesus, ich glaube an dich als meinen Herrn und Retter, hat eine Aufgabe, weil jeder von uns eine Gabe bekommen hat. Und wenn wir mit diesen Gaben zusammenarbeiten, hey, dann können wir einen Ort schaffen, den sich Gott so sehr für diese Menschen wünscht. Aber bevor du jetzt einen Schweißausbruch bekommst, du dich jetzt fragst, was kommt da jetzt, was soll ich tun und was muss ich alles machen, möchte ich dich ermutigen. Und darum geht es auch in dieser Reihe. Alles, was Gaben angeht, deine Talente, deine Dienste, ganz neu aus der Perspektive des Heiligen Geistes zu betrachten. Wisst ihr, viel zu oft, und ich merke es immer auch wieder in meinem Leben, leben wir das neue Leben, das Jesus uns geschenkt hat, mit den Methoden unseres alten Lebens. Und das macht uns so oft müde. Wir sind so oft gar nicht die Menschen, die wir sein könnten durch den Heiligen Geist. Aber deswegen wollen wir uns auch in dieser Reihe damit beschäftigen, weil die Bibel lässt uns damit nicht allein, sondern sie schafft uns Hilfe und sie zeigt uns, wie wir in ein Leben kommen, wo wir in Gaben leben, die vom Heiligen Geist geprägt sind. Wenn es also um die Gaben geht, dann müssen wir wissen, dafür ist der Heilige Geist zuständig. Denn er ist es, der Gottes Gaben verteilt. Und einer der bekanntesten Stellen, wenn es um die Geistesgaben geht, ist 1. Korinther 12. Und daraus möchte ich mal ein paar Verse lesen. Dort steht: Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie. Er, der alles in allem wirkt. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Dann zählt er einige Geistesgaben auf, da kommen wir später noch zu. Und dann lese ich nochmal Vers 11 vor. Dort sagt nochmal Paulus: Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Es ist ganz wichtig, wenn wir den Heiligen Geist kennenlernen wollen, dass wir hier erfahren, jetzt kommt auch endlich das Bild, dass der Heilige Geist der größte Geschenkegeber überhaupt ist. Wisst ihr, das macht er nicht gerne, sondern das ist sein Wesen. Und der Heilige Geist liebt es, die Kinder Gottes zuzurüsten, damit was passiert? Das haben wir gerade eben schon gesungen. Damit Gott Ehre bekommt. Das ist Ziel Nummer 1 mit unseren Gaben. Dass den Menschen in Not geholfen wird und sie gesegnet werden, das ist das zweite Ziel. Und damit Gemeinde gestärkt wird. Das sind die drei Ziele, warum der Heilige Geist uns Gaben schenkt. Und deswegen will er das unbedingt in unserem Leben auch ermöglichen. Und wäre das nicht unglaublich tragisch, wenn du nicht wüsstest, welcher dein Anteil ist am Reich Gottes? Welche Gabe der Heilige Geist dir zugeteilt hat? Und vielleicht fragst du dich und du bewegst die Frage, wirklich ich? Aber die Bibel ist hier ganz klar. Der erste Abschnitt in Epheser 4 sagt, Jesus hat jedem einen Anteil gegeben. Und in Korinther lesen wir, dass der Geist sie austeilt nach seinem Ermessen. Und wenn wir hier in diesen Raum schauen, dann gibt es in der Gemeinde Jesu keine unbegabten Menschen. Vielleicht hast du zwei linke Hände, wenn es ums Handwerk angeht. Ich bin immer ganz leise, wenn Iris aufhört zu singen, weil meine Stimme einfach nicht gut ist. Aber im Reich Gottes gibt es keine unbegabten Menschen. Wisst ihr, ich habe dieses Jahr schon einige Male über die Korinther Gemeinde gesprochen und ich habe euch erzählt, dass das Problem der Geistesgaben an der Fülle nicht in Korinther waren. Aber Paulus schreibt ihnen diese Zeilen, weil durch die Geistesgaben es zu einigen Missständen kam, was die Gemeinde betraf. Während der Geist eigentlich die Gaben gegeben hatte, damit daraus etwas Gutes für die Gemeinde, für die Menschen geschieht, hat das bei den Leuten dazu gebracht, dass es zu Spaltungen und Streitigkeiten kam. Wisst ihr, die einen taten total wichtig mit ihren Gaben. Sagten, hey, ich habe immer coole Eindrücke, ich bin hier Prophet oder irgendwelche Sachen. Und andere fühlten sich minderwertig mit ihrer Gabe, weil sie nicht so eindrucksvoll und geschieden hat. Und dadurch war die Gemeinde total durcheinander. Und wenn Paulus das hier schreibt, dann ist sein Ziel, die Geistesgaben wieder auf ihren Kern zusammenzurücken. Und das ist, dass er sagt, hey, es gibt so viele unterschiedliche Geistesgaben, aber es ist so wichtig, dass ihr versteht, ein und derselbe Geist schenkt sie aus. Er ist es, der Heilige Geist, der sie bewirkt und der sie zuteilt. Hey, wenn es um die Geistesgaben geht, dann geht es nicht um dich und dann geht es auch nicht um mich, sondern es geht um den Heiligen Geist, der sich so sehr danach sehnt, mit den Gaben Gottes in seiner Gemeinde und in diesem Land zu wirken. Das müssen wir verstehen und das ist so wichtig. Wisst ihr, bei uns sind es vielleicht weniger die Streitigkeiten. Wir haben kleine Streitigkeiten in der Gemeindeleitung, wer hier irgendwie die bessere Gabe hat, weil alle wissen, ich bin Chef hier. Ne? Nein. Sondern bei uns ist eher die Frage, dieses Bewusstsein überhaupt zu haben, dass es der Heilige Geist uns Gaben geben möchte und durch die er in und durch uns wirken möchte. Und deswegen möchte ich heute mit euch mir die Frage bewegen, was sind die Geistesgaben? Also die Geistesgaben sind Gaben. Klingt irgendwie logisch, oder? Das griechische Wort dafür ist Charisma und wörtlich übersetzt bedeutet das Geschenk. Die Charismen, die Gaben, die der Heilige Geist uns gibt, sie sind ein Geschenk. Sie sind kein Leistungstitel, die du irgendwann bekommst, wenn du eine christliche Stufe erreicht bist oder besonders heilig bist, die du dir verdienen kannst. Nein, wir haben sie allein durch die Gnade Gottes. Und deswegen kann sich auch keiner was darauf einbilden. Wenn ich in meiner Gabe diene, bin ich nichts Besonderes, sondern Gott ist besonders. Ich kann mir darauf nichts einbilden. Aber leider, wie wir in Korinth sehen, sind die Geistesgaben leider kein Zeichen für geistliche Reife. Also wenn du hier jemanden erlebst, der viele Gaben hat und sowas, hat das noch lange nichts damit zu tun, dass das irgendwie jemand ist, der voll mit Jesus unterwegs ist, sondern in der Gemeinde in Korinth gab es so viele Gaben. Aber ihr Verhalten und ihr Umgang in der Gemeinde war erschreckend. Man fragt sich, wie geht das? Aber der Heilige Geist schenkt und er ist gnädig. Und wir müssen darauf achten, wie unser Geistiges aufgestellt sind. Wisst ihr, die Korinther, sie feierten ihre Superstars. Da ging es immer darum, wer ist der tollere, bessere Prediger, wer ist der tollere Leiter? Oder sie tolerierten unmoralisches Verhalten in der Gemeinde. Wir haben dieses Jahr vom Problem vom Abendmahl gelesen. Und es ist so wichtig, wenn wir uns die Gemeinde in Korinth anschauen und mit den Geistesgaben uns beschäftigen, immer dabei im Blick zu haben, dass wir unsere Beziehung zu Jesus Christus und auch charakterlich wachsen, wenn wir uns nach den Gaben ausstrecken. Etwas weiteres, was Paulus mit uns teilt. Lasst uns mal lesen. Nicht alle sind Apostel. Nicht alle erteilen prophetische Weisungen. Nicht alle sind zum Lehren befähigt. Nicht alle können Wunder tun. Nicht alle Kranke heilen. Nicht alle in unbekannten Sprachen reden. Nicht alle diese Sprache deuten. Ziemlich viel nicht alle, oder? Aber nicht alle bedeutet nichts. Also nicht nichts. Jeder von uns, sagt Paulus, hat mindestens eine Gabe. Aber er sagt auch, niemand hat alle Gaben. Und das aus dem einfachen Grund, dass der Geist Gottes möchte, dass jeder, du und ich, egal wie bedeutend oder unbedeutend du dich fühlst, in der Gemeinde gebraucht wird. Und er möchte, dass wir aufeinander angewiesen sind, weil das auch dem Wesen des Geistes entspricht. Wir sehen das in der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle drei sind aufeinander ausgerichtet und aufeinander angewiesen. Und das ist etwas Gutes. Und deswegen möchte der Geist auch, dass, wenn es um die Gaben geht, jeder unterschiedliche Gaben bekommt, damit wir sie zusammenbringen und daraus etwas sehr Gutes entsteht. Und deswegen möchte ich dir sagen, heutzutage leben wir so sehr unser geistliches Leben alleine. Wir versuchen, unseren Glauben alleine zu leben, aber In 1. Korinther 12 erfahren wir, dass es so nicht funktioniert. Aus dem einfachen Grund, weil jemand dich braucht und andere und du andere brauchst, um gemeinsam zu funktionieren. Paulus benutzt im Kapitel 12 auch das Bild vom Leib, vom menschlichen Körper. Und er zählt auf, wie jedes Glied eine wichtige Funktion hat, nur damit der Körper überhaupt überleben und funktionieren kann. Und keines der Teile sagt, er kann sagen, ich bin unwichtig. Und keines der Teile kann sagen, ich bin wichtig, aber du bist nicht so wichtig. Alles wird gebraucht. Und ich glaube, wenn wir das mehr und mehr verstehen, dass jeder von uns etwas gegeben hat, das dazu beiträgt, dass Gott Ehre bekommt, dann werden immer mehr Menschen hier immer mehr den Heiligen Geist empfangen, immer mehr erfüllt sein von ihm und Gott in dieser Gemeinde verherrlicht. Und nun kommen wir nochmal zu den unterschiedlichsten Gaben. Wir finden im Neuen Testament unterschiedliche Listen, dazu gehört Römer 12, 1. Korinther 12, ich habe gerade schon was aus Epheser 4 gelesen oder 1. Petrus 4 und ich ermutige dich, geh diesen Listen mal nach, schau mal rein, bete mal, schau mal, was der Heilige Geist dir sagt. Ich kann nicht alles aufführen, aber was uns diese Liste zeigt, ist, dass diese Listen keine vollständige Liste sind, wo alle Gaben aufgeführt sind. Aber was wir darin sehen, ist, dass wir unterschiedliche Bereiche kategorisieren können. Und ich möchte einfach mal damit starten, um euch einen Einblick zu geben, was für Gaben der Geist uns geben möchte. Also die erste Kategorie ist die Kategorie der Einsicht. Und da lesen wir zum Beispiel in Vers 8, die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Also es gibt die Gabe der Weisheit. Und die Gabe der Weisheit ist, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Rat zur genau der richtigen Situation zu geben. Ich habe euch vor einigen Beispielen, ich glaube, das war die erste Predigt über den Heiligen Geist, schon ein Beispiel gegeben aus meinem Leben. Als ich in Augsburg war, habe ich dort Jugendarbeit gemacht. Und ich hatte gute Pläne, aber ich bin nicht weitergekommen. Und ich habe gebetet. Ich sage, Gott, wo ist hier der Wurm drin? Und Gott hat mir gesagt, oder der Heilige Geist hat mir gesagt, hey Daniel, du bist an dem ganz falschen Ausgangspunkt mit den Jugendlichen. Du musst woanders bei ihnen anknüpfen, um ihnen wirklich zu helfen. Gott hat mir ein Wort der Weisheit gegeben, ein Rat zur richtigen Situation, zur richtigen Zeit. Ich hätte mit meinen Plänen so weitermachen können, aber dann hätte ich mich abgemüht, wäre frustriert und ich hätte am Ende den Jugendlichen nicht helfen können. Aber dieser Rat hat mir geholfen, mein Denken neu auszurichten, zu schauen, hey, wo stehen die Jugendlichen wirklich und wie kann ich ihnen helfen, ihren nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Das war ein Wort der Weisheit von Gott. Oder die Gabe der Erkenntnis führt Paulus auf. Sie beinhaltet eine Information, die ausschließlich durch den Heiligen Geist erfahren werden kann. Und die beste Bibelstelle dazu ist zum Beispiel, als Jesus mit der Frau am Brunnen gesprochen hat. Und sie sprachen über den Messias und all das. Und dann sagt Jesus plötzlich, hey, geh zu deinem Mann. Und ich weiß, dass der nicht dein Mann ist. Und ich weiß auch, dass du schon 5-mal vorher verheiratet warst. Und sie dachte sich, hey, woher weiß der das? Ein Wort der Erkenntnis, eine Information. Wisst ihr, als wir den Segnungsgottesdienst hatten, da konntet ihr leider nicht alle dabei sein. Ich probiere immer vor, wenn ich meine Markierungen mache, zu beten. Und ich sage, Gott, wenn du mir hier irgendwie noch was Spezielles irgendwie sagen möchtest oder so, dann zeig mir das. Und als ich an die Stelle kam, es ging um den verlorenen Sohn, da habe ich gerade markiert, Wiederherstellung. Und als ich Wiederherstellung markiert habe, hat Gott mir eine Person gezeigt, mit der ich aktuell gar nichts zu tun hatte. Und ich sollte dieser Person eine Information geben, dass heute etwas stattfindet. Das war ein Wort der Erkenntnis. Gott hat mir gesagt, ich soll dieser Person diese Information geben, weil er in seinem Leben wieder etwas herstellen möchte. Und das war krass. Ich bin gespannt, was Gott daraus macht. Und es ist so gut, wenn Gott das tut. Ich möchte mit weiteren Gaben fortfahren. Das waren also die Gaben der Einsicht. Gott möchte uns Einsicht in Dinge geben, nicht um Menschen zu überführen oder bloßzustellen, sondern sie in die Freiheit zu führen. Des Weiteren, Verse 9 und 10. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun. Andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkündigen. Wenn du die Gabe des Glaubens hast, dann hast du eine übernatürliche Art des Vertrauens in Gottes Pläne und in seine Verheißungen. Ich finde die schönste Stelle, ich glaube, Ellie hat darüber letztens gepredigt, über Josua, wo es um dieses übernatürliche Vertrauen in Gottes Pläne geht. Da kommen die Kundschafter zurück, als sie Jericho erkundet haben. 8 von den 10 sagen, hey, super, aber das schaffen wir nicht. Und dann steht da dieser Josua voller Glauben, der durch all das hindurchschaut, was wahr ist, aber sagt, Gott hat es gesagt und Gott wird durch uns Jericho stürzen. Das war die Gabe des Glaubens. Etwas zu glauben, was andere in dem Moment nicht glauben können, an Gott gibt dir diese Gabe, weil er das durch dich voranbringen möchte, damit du anderen im Glauben stärkst. Und diese Gabe schenkt Gott auch Menschen, um Leidende zu trösten. Gott leidet mit den Leidenden. Und er stellt oft Menschen des Glaubens an ihre Seite, um für sie im Glauben einzustehen und sie zu stärken. Wir lesen von der Gabe der Heilung. Die Gabe durch Gebet, dass Menschen gesund werden. Und das kann körperlich oder seelisch sein. Das Ziel ist die Wiederherstellung. Die wollen wir alle haben, ich weiß. Und die dritte Kategorie, die ich heute noch aufführen möchte, ist die Gabe der Verkündigung der Weisungen Gottes. Und da lesen wir in Kapitel 14, Vers 3, auch noch von Paulus natürlich: Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Ist das nicht cool, was Prophetie bewirkt? Wenn du prophetisch redest, dann dient es dazu, dass Auferbauung passiert und Ermutigung. Und prophetisches Reden kann auch mal Zurechtweisung sein. Also wenn dir jemand mal was Ernstes sagt, dann musst du nicht sagen, oh, das ist kein Prophetie, das ist was Böses. Nein. Aber das Ziel von Prophetie ist immer, dass ein Mensch erbaut und wiederhergestellt wird. Und ich könnte jetzt so viel weitermachen. Ich hätte auch wirklich Lust und ich glaube, wir werden uns zu gegebener Zeit nochmal mit den einzelnen Gaben intensiver beschäftigen. Aber ich wollte euch einfach mal aufzeigen, welche Gaben der Geist in unserer Mitte wirken möchte. Einfach mal, um noch ein paar andere aufzuzählen, dass du sie mal gehört hast. Es gibt die Gabe der Gastfreundschaft, die Gabe der Leiterschaft, die Gabe des Dienens, die Gabe der Evangelisation, des Sprachengebet, wie Paulus schon gesagt hat, oder der Auslegung. Aber was das Wichtigste ist, dass wir verstehen und wodurch wir erkennen, warum Gott so viele unterschiedliche Gaben austeilt, ist, weil Gott so viel daran liegt, Menschen wiederherzustellen. Es ist nicht nur die Gabe der Heilung wichtig oder der Gabe der Prophetie. Alle Gaben sind so wichtig, weil Gottes Herz so für diese Welt brennt. Und er sich so sehr danach sehnt, dass er dieser Welt begegnet. Und er ruft heute uns. Er ruft heute uns und sagt, hey mein Kind, ich habe dir den Geist gegeben und er hat Gaben für dich. Er möchte dich Anteil haben lassen, um dieser Welt zu begegnen. Und ich möchte dich deswegen fragen, hey, wie wirkt dieses Kapitel der Geistesgaben auf dich? Ist es vielleicht neu? Vielleicht ist es auch ein bisschen fremd? Klingt es für dich vielleicht wie ein bisschen, ja, nicht von dieser Welt? Und genau das ist es. Es ist nicht von dieser Welt. Gottes Geist ist nicht von dieser Welt, sondern der Geist Gottes ist uns vom Himmel gegeben. Und wisst ihr, die Gemeinde ist der Ort voller fehlbarer Menschen wie du und ich. Aber die Gemeinde ist die übernatürliche Ausdrucksform Gottes auf diesem Planeten, durch die er handelt und auf eine Weise wirkt, die unsere menschlichen Methoden und Möglichkeiten übersteigt. Weil das, was die Welt hat, das, was wir mal auch in unserem Leben haben, das geht, das kriegen wir nicht hin mit natürlichen Methoden. Und es ist gut, dass wir uns Dinge ausdenken und überlegen, was wir in dieser Welt so tun können. Aber die Bibel ist ganz klar, mit natürlichen Methoden ist diese Welt nicht zu retten. Aber wir haben etwas zu geben, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und ich möchte dich ermutigen, egal wie fremd das auf dich wirkt, einschüchtern vielleicht auch, ungewiss, lass dieses geheimnisvolle Wirken des Heiligen Geistes durch dich strömen. Heiße es willkommen. Wisst ihr, ich bin seit über 10 Jahren im Dienst und ich durfte auf vielseitige Weise Erfahrungen machen, dass der Heilige Geist das, was hier geschrieben steht, ernst meint. Weil Gott Menschen liebt und er es gerne tun möchte. Verzichte nicht auf die Gaben. Verzichte nicht darauf, dass der Heilige Geist dich gebrauchen möchte. Aber eine Stelle möchte ich noch mit euch teilen. Die Frage ist, warum ist es manchmal so wenig? Warum passiert es nicht einfach? Warum tut es der Geist nicht? Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, bedeutet das nicht, dass wir automatisch diese Gaben haben. Sondern Paulus sagt selbst, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Er sagt in Kapitel 14, bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird. Also in Kapitel 13 geht es nochmal um die Liebe. Und jetzt, von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisungen zu verkünden. Also für Paulus war die Gabe der Prophetie eine ganz besondere, weil wir selber auch gelesen haben, was für ein Segen daraus geht. Aber der Kern, den Paulus hier eigentlich sagt, ist, hey, wünschst du dir das eigentlich? Und du darfst dir das wünschen. Wir dürfen uns danach ausstrecken und wir dürfen darum bitten. Die Bibel sagt, du darfst es dir nicht aussuchen, weil du nicht weißt, was am besten zu dir passt. Das weiß der Heilige Geist. Aber das heißt nicht, dass du es dir nicht wünschen darfst. Das heißt nicht, dass du dich nicht mit dem Heiligen Geist in Verbindung setzt und sagst, hey, mein Herz sehnt sich so sehr danach, in dieser Gabe zu dienen, in dieser Gabe zu wachsen und sie in meinem Leben zu erfahren. Ich habe euch schon mal bei der ersten Predigt, glaube ich, gesagt, das Einzige, was ich bei Geistesgaben kannte, war das Sprachengebet. Das war das Einzige, was ich kannte. Und deswegen war das Einzige auch, wofür ich gebetet habe. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich möchte die Sprachengebet. Das macht meine Mama, das machen andere Menschen, das soll gut tun, das will ich auch. Und ich bin hartnäckig geblieben. Ich habe da locker 5 bis 10 Jahre für gebetet. Und ich bin dran geblieben. Immer wieder, wenn ich gebetet habe, Zeit mit Gott verbracht habe, habe ich immer wieder Momente Gott gegeben, um zu sagen, hey Gott, ich möchte diese Gabe und hier ist jetzt Raum dafür. Und bei mir hat es so ganz stoppelig angefangen, so ganz kleine Babyschritte. Und dann habe ich immer gedacht, ach, das hast du dir nur ausgedacht. Und ich bin weiter darin gegangen, ich bin darin gewachsen. Ich habe Gott in den unterschiedlichsten Momenten meines Lebens ihm einfach gesagt, hey Gott, du möchtest Menschen dienen, du möchtest Menschen in ihrer Not begegnen. Ich gehe jetzt gerade zu meinen Freunden. Wenn da was ist, dann gebrauch mich. Mach mich scharf dafür. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, leider nur noch 2-mal die Woche, ja, sag ich Gott auch, wenn du willst, dass ich da mehr diene, dann muss meine Schulter wieder heile werden. Aber ich gehe dorthin und sage, Gott, wenn du eine Tür öffnest und du einen Menschen hast, dem du heute durch mich begegnen möchtest, hey, hier bin ich. Hier bin ich und ich bin offen. Und wisst ihr das? Weil ich das tue, passieren Sachen in meinem Leben. Und das nicht nur am Sonntag oder weil ich super heilig bin, sondern weil Gott Menschen liebt und Gott das ernst nimmt, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, weil Gott ein übernatürlicher Gott ist und Übernatürliches bewegt. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn ich mich wieder mit diesem Thema beschäftige, bin ich aufgeregt. Wenn ich auf mein Leben schaue, ich bin jetzt 36 Jahre, für manche alt, für manche noch jung. Ich habe so hier hingezeigt, ne? Ich habe nicht dich gemeint. Dass der Heilige Geist noch lange nicht mit mir fertig ist. Und dass ich mich ausstrecken darf nach weiteren Gaben, weil Gott in unserer Gemeinde und in dieser Stadt dienen möchte. Die Band darf gerne schon mal auf die Bühne kommen. Und ich komme jetzt auch zum Schluss. Aber ich möchte nochmal auf die Anfangsgeschichte kommen, weil sie für dieses Thema so wichtig ist. Wisst ihr, Gott hat mir etwas gezeigt, was für mich unvorstellbar war. Und dieses Bild hat mir etwas offenbart. Es hat mir offenbart, dass ich an einen kleinen Gott geglaubt habe. Und wisst ihr was? Ein kleiner Gott bringt immer nur Ärger in unserem Leben. Ein kleiner Gott bringt nur Ärger. Weil ein kleiner Gott kann keine Wunder in deinem Leben bewirken. Ein kleiner Gott, der erwartet Dinge von dir, die du für ihn zu tun hast und die dich überfordern. Ein kleiner Gott sagt, mach das, ohne eingreifen oder helfen zu wollen. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn es um die Gaben geht, dann oft immer unser Bestes geben und uns auspowern. Oder wie bei mir bei diesem Bild sagen, ah, ich fasse das gar nicht an, das ist zu unrealistisch. Und wisst ihr, bei diesem Bild vom kleinen Gott sind die Einzigen, die leiden, wir. Weil auch wenn wir an einen kleinen Gott glauben, und ich weiß, wir wollen das nicht, aber wir glauben oft an einen kleinen Gott. Gott ist aber ein großer Gott, der tut, was er will. Der spricht und es werde Licht. Der Menschen zurüstet und es geschieht. Wisst ihr, ich habe Oldenburg verlassen, also ich hätte auch trotzdem Oldenburg verlassen, um das nochmal klarzustellen. Ich lag jetzt nicht an dem Bild. Aber die Gemeinde hat mit Flüchtlingskindern Fußball gespielt. Und ich habe verpasst, als ich dieses Bild von Gott empfangen habe, ihm Raum zu geben. Ihn als einen großen Gott zu empfangen und zu sagen, vielleicht kann ich das jetzt nicht umsetzen, aber ich möchte dir Glauben zusprechen. Ich möchte dafür beten. Ich möchte dafür glauben, dass das passiert. Ich habe ihm das nicht zugetraut und dadurch hat der Heilige Geist keinen Raum in meinem Leben bekommen. Wisst ihr, das möchte ich auch noch sagen. Es ist ganz wichtig, nicht jeder Eindruck ist ein Eindruck Gottes, ja? Wir müssen die Dinge prüfen. Aber ich sage es schon in der ganzen Reihe. Wenn wir den Heiligen Geist kennenlernen möchten, dann tun wir es dadurch, dass wir ihm Raum geben, dass er das, was er ist, was sein Wesen ist, in unserem Leben groß machen darf. Wisst ihr, das möchte er tun. Und er hat gesagt, er ist der Gabenschenker. Er hat gesagt, er möchte jedem von uns etwas geben. Und wenn wir den Heiligen Geist mehr in unserem Leben erfahren möchten, diese Kraft der Auferstehung, hey, dann ist das vielleicht etwas Wichtiges für dich, dich danach auszustrecken. Mal mit Gott ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey Gott, was hast du da für mich? Und wisst ihr, es ist nicht schlimm, dass wir einen kleinen Glauben haben. Es ist nicht schlimm. Selbst Petrus sagte, hilf meinen Unglauben. Das ist nicht schlimm. Aber die Frage ist, geben wir dem Heiligen Geist Raum, uns an die Hand zu nehmen, mit all unserer Unsicherheit, mit all dem, was wir nicht wissen, und dass er uns Schritt für Schritt in dieses Leben führen darf, das er für uns vorbereitet hat, womit er dieser Welt begegnen darf. Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob du einen großen Glauben hast, ob du große Gaben hast, sondern ob du den Heiligen Geist Raum gibst, das in deinem Leben zu bewirken, wofür er gekommen ist. Und ich möchte dich ermutigen, verzichte nicht auf den Gabenschenker in deinem Leben. Es ist so unglaublich schön zu erleben, wenn Gott dich gebraucht, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Zerbrochenheit wieder zu heilen, das ist etwas Unglaubliches, daran teilhaben zu dürfen. Und wisst ihr, als ich in den Vorbereitungen war für die Predigt von heute, ich hatte viele Menschen vor Augen, die müde sind, müde zu dienen, die ausgelaugt sind und für die das eine Last ist. Und ich möchte dich einfach ermutigen im Namen des Heiligen Geistes. Er möchte dich an die Hand nehmen und dir eine ganz neue Perspektive auf deinen Dienst geben. Eine ganz neue Perspektive, die geprägt ist von seinen Gaben, von seiner Erfüllung, nicht von deiner Ausgelaugtheit. Da möchte ich dich ermutigen. Der Geist möchte dich wiederherstellen. Auch in deinem Dienst, in dem, was Gott dir an Aufgabe gegeben hat, weil es so wertvoll ist für dein Leben. Ich möchte noch mal beten und die Beter dürfen auch schon nach vorne kommen. Ich möchte dich ermutigen, nutz diesen Moment und geh vor Gott. Und wenn du vielleicht was hast, wo du sagst, boah, das fällt mir schwer, mit Gott zu beten, hey, dann geh gerne zu einem Beter, bring es vor diese Person und geh damit zu Gott. Hey, das ist ein heiliger Moment. Und Gott ist hier und Gott möchte in deinem Herzen, in deinem Leben wirken. Lass diesen Moment nicht verstreichen, wenn Gott heute zu dir gesprochen hat. Jesus, ich danke dir, dass du hinaufgestiegen bist, dass du gefangen genommen hast, was uns gefangen hielt und dass du uns Gaben gegeben hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Ich danke dir, dass du kein geiziger Gott bist, der zurückhält, sondern der es liebt, auszuteilen, Herr. Und diese Dimension deiner Gaben, ja, das ist einfach überwältigend, Herr. Manchmal können wir das nicht greifen, damit nichts anfangen. Und ich danke dir, dass wir das auch gar nicht müssen, weil du es bist, der es versteht. Du es bist, der uns dort hineinführen kann. Und ich möchte dich bitten, Herr, dort, wo Ängste sind, ich möchte dich bitten, dass du sie austreibst und dass du uns hineinführst in ein Leben, was in der Lage ist, dieser Welt zu begegnen. Herr, du bist die Hoffnung der Welt. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns daran Anteil haben möchtest, weil dein Geist in uns lebt. Amen.